rund um die Gesundheit.
Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge vom RKH-Talk, alles rund um die Gesundheit. Und heute geht's um die Gesundheit, man könnte sagen, von einer speziellen menschlichen Sorte. Nämlich, es geht heute speziell um die Frauen. Dafür spreche ich aber überraschenderweise nicht mit einer Frau, sondern mit Dr. Jens Paul Selte, seines Zeichens ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde in Bietigheim. Erstmal hallo, Herr Dr. Selte, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich.
Sie sind, wie ich gerade schon gesagt habe, ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde. Das klingt jetzt zunächst mal relativ simpel, überschaubar, aber was beinhaltet das alles genau?
Also die Frauenheilkunde ist ein ganz großes Feld, sehr spannend, und wir betreuen eigentlich Frauen in allen Lebensphasen. Jugendliche Frauen werden mehr in der ambulanten Betreuung betreut, aber wenn dann mal eine Schwangerschaft ansteht, dann sind wir in der Klinik die richtigen Ansprechpartner, um auch die Landung quasi von den Babys sanft zu begleiten. Und wenn die Frauen dann älter werden und es gibt irgendwelche Probleme im gesundheitlichen Bereich, sind wir bis ins hohe Alter Ansprechpartner. Das kann man mal so ganz grob sagen. Also wir haben zwei große Standbeine. Das eine ist die Geburtshilfe und die andere ist die Gynäkologie, griechisches Wort. Letztendlich betreuen wir Frauen mit ihren spezifischen Erkrankungsformen in jeder Lebensphase.
Da haben Sie es schon eigentlich ganz gut zusammengefasst. Trotzdem, können Sie mal beschreiben, was denn so der große Unterschied zwischen Frauen und Männern ist? Ich meine, es gibt Comedians, die machen nichts anderes, als die Unterschiede darzustellen auf komödiantische Weise. Ich glaube, anatomisch, rein äußerlich, weiß auch jeder, was die Unterschiede sind. Aber warum braucht es da eben speziell für Frauen eigene medizinische Betreuung?
Ja, Frauen und Männer, da haben Sie vollkommen recht, das ist ein Riesenfeld. Und natürlich gibt es Unterschiede in der Anatomie. Das ist ein Feld, das sich quasi aufgrund der Chromosomen differenziert. Wir Männer haben ja einen eingeschränkten Chromosomensatz, X und Y. Und da haben die Frauen immer recht. Wir haben tatsächlich weniger auf unserem Chromosom. Das Y-Chromosom ist nämlich ein Stück weit sehr rudimentär angelegt. Und Frauen haben Doppel-X-Chromosomen. Und da sind viele redundante Informationen drauf. Und unter anderem kodieren natürlich diese Gene auch für den Phänotyp. Das heißt, wie ist die Frau angelegt? Vom äußeren Genitale, vom äußeren Anblick natürlich einfach viel schöner oder anders als wir Männer. Und es gibt natürlich auch Unterschiede in der Anatomie. Und wir speziell als Gynäkologen haben halt die Organe im kleinen Becken im Blick. Die unterscheiden sich da von uns Männern. Und auch die Brust ändert sich ja auch durch die Hormonsituation. Wir Männer, das ist ganz interessant, wir Männer und Frauen haben eigentlich einen ähnlichen Drüsenkörperanlage und durch die unterschiedliche Hormondifferenzierung, wir Männer haben natürlich auch Östrogene, aber nicht in diesem hohen Maße wie Frauen, kommt es dann schon in Uterie, also in der Gebärmutter, wenn ein Mädchen entsteht, zu einer anderen Ausprägung der äußeren Genitale. So kann man es ganz grob mal sagen.
Sehr, sehr spannend schon. Dass der Mann ein rudimentäreres Y-Chromosom hat, das merkt man ja bestimmt auch so. Also oft werden Männer ja gern mit Neandertalern verglichen, Frauen eher selten. Gerade beim Fußball zum Beispiel kommt es ja auch bei dem einen oder anderen durch. Ich meine, wir haben die Fußball-EM jetzt in diesem Land. Aber ja, was hat Sie dazu bewogen, dann zu sagen, ich spezialisiere mich speziell auf die Frauen? Was fanden Sie daran so interessant? Warum sind Sie in diese Fachrichtung gegangen?
Also im Prinzip diese große Bandbreite der Möglichkeiten, wie man behandelt. Das beginnt mit operativen Feldern. Das sollte aber immer der letzte Bereich sein, wenn man eine Therapie macht. Und man kann natürlich auch viel konservativ behandeln. Es gibt viele Möglichkeiten über die Hormonschiene. Die Endokrinologie ist das Fachwort dazu. Und dann natürlich das ganz große Feld, das Leben mit begrüßen zu dürfen auf dieser Erde, also die Geburtshilfe. Und das macht es so spannend. Anstrengend, aber auch spannend, denn Geburtshilfe spielt sich nicht immer von morgens um 8 bis mittags um 4 ab, sondern halt auch mal am Wochenende, aber auch nachts.
Und es geht vor allem auch nicht immer so reibungslos und glatt, wie man sich es immer vorstellt und vor allem auch wünscht.
Ganz genau. Also in den meisten Fällen glücklicherweise ist unser Leben so angelegt, dass es meistens schön ist, wie ein Baby geboren wird. Aber es gibt natürlich auch mal etwas kompliziertere Verläufe und dann ist wichtig, dass man eine gute Begleitung hat.
Ich gucke immer oder höre vielmehr immer bei denjenigen, mit denen ich spreche, ob ich so ein bisschen schwäbischen Dialekt raushöre. Bei Ihnen kann ich es, wie bei vielen anderen Kollegen, auch nicht raushören. Heißt, Sie kommen nicht aus der Region oder sind Sie tatsächlich doch hier verwurzelt?
Doch, ich bin sogar richtig hier verwurzelt. Ich bin in Battlern geboren. Ich kann schon Schwäbisch. Ich versuche es immer so ein bisschen zu unterdrücken, dass es nicht ganz so breit wird. Meine Frau kommt aus Berlin, deshalb darf ich natürlich nicht zu breit schwäbeln, aber ich könnte schon.
Das kenne ich. Ich selber komme aus München. Meine Frau ist auch hier aus der Region, die versucht es auch immer. Es klappt nicht immer. Aber okay, ja, dann Respekt, weil Dialekt, wie gesagt, hört man nicht. Trotzdem die Frage, was hat Sie dann speziell zu den regionalen Kliniken verschlagen? Also warum haben Sie sich für die entschieden? Kliniken gibt es ja doch in Deutschland zumindest durchaus mehr.
Aber jetzt unsere oberste Geschäftsführung, sind nicht auch mal reinhört, muss ich sagen, bester Arbeitgeber der Welt. Nee, aber ist ein schönes Umfeld zu arbeiten. Letztendlich ist natürlich auch ein Stück weit Zufall, dass ich gerade in dem Moment, wo man vielleicht sagt, da könnte ich mich auch beruflich weiterentwickeln, Wahnsinn, dass sich da hier eine Arbeitswelt auftut. Aber ich habe es nicht bereut. Ich bin jetzt schon im 11. Jahr hier in Bietigheim.
Und was ist es, was Sie aber an der Arbeit so fasziniert? Also warum haben Sie eben irgendwann entschieden, ja, es ist die Frau und bei der bleibt's? Was fasziniert Sie daran? So ist es tatsächlich dieses breite Spektrum, die Abwechslung, die man da hat, die verschiedenen Aufgaben. Was ist es im Endeffekt, was Sie seit 11 Jahren dann eben schon fesselt?
Also schon länger. Also man spezialisiert sich ja relativ früh nach dem Studium für eine Facharztwahl. Und da habe ich dann schon festgelegt, ich werde Gynäkologe, ein Stück weit muss ich ja einlegen, weil ich sage, war es auch ein bisschen schicksalshaft. Ich hätte mir viele Fachrichtungen vorstellen können, weil ich da interessiert bin und schaue immer jetzt auch noch gern über den Teller hinaus. Aber es hat sich dann so ein bisschen zufällig auch entwickelt, dass da in der Klinik, wo ich mich dann weiterentwickelt habe, eine tolle Abteilung war für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das war damals das Marienhospital in Stuttgart. Und damals habe ich mich dann entschieden für die Facharztrichtung, habe es aber nicht bereut. Ja. Ich komme auch sehr gut mit Frauen, klar. Ich kann gut damit kommunizieren, verstehe sie. Das ist ja auch immer so ein Bereich. Ich tue mir da leichter als mit Männern.
Ja, ich wollte schon fragen, vielleicht früher immer gern lieber mit der Mama was gemacht als mit dem Papa? Oder gab es da schon irgendwie Andeutungen? Oder,
ja. Hier lasse ich mich jetzt nicht drängen, Herr Mann.
Hätte ja sein können. Ich habe mit meiner Mutter zum Beispiel auch sehr viel unternommen. Mein Vater war oft nicht da, weil er gearbeitet hat. Von meiner Mutter habe ich es kochen gelernt, den ganzen Haushalt gelernt. Also es ist ja nicht nur negativ besetzt. Aber das heißt, da gab es keine schon vorab eine Richtung, wo man gesehen hat, oh, er spielt lieber mit Mädels als mit Jungs. Auch Mädels können Fußball spielen. Sondern es war tatsächlich erst im beruflichen Alltag, dass sie gemerkt haben, in die Richtung könnte es tatsächlich für mich gehen dann.
Ganz genau.
Das medizinische Interesse, gab es das vielleicht schon früher, dass sie gesagt haben, ich mag das. Also ich habe mich als Kind auch immer gern schon mit chirurgischen Sachen auseinandergesetzt, wenn es irgendwelche Dokumentationen zum Beispiel im Fernsehen gab, das fand ich total spannend. Also wann war für Sie klar, es soll in die medizinische Richtung gehen?
Also mich hat tatsächlich das Thema Medizin und Heilen schon immer fasziniert. Ist ein tolles Berufsfeld, wo man natürlich auch ein Stück weit anderen Menschen helfen kann. Ich würde mich in Anspruch nehmen, ich habe kein Problem mit der Sinnstiftung, arbeiten zu gehen. Also für mich ist jeder Tag was total Befriedigendes. Und da bin ich sehr dankbar, so einen Beruf gewählt zu haben, wo es mir leicht fällt zu arbeiten, wo mir jeden Tag Spaß macht. Also ich bin gern mit Menschen zusammen, biete gern Therapien an. Immer so ein bisschen, man muss sich ja auch als Verkäufer sein, aber ich möchte immer den Bedarf des Patienten abdecken. Und wenn ich jetzt einer sagen will, ich müsste Versicherung verkaufen, das wäre ein ganz anderer Hintergrund. Ich mache das ja nicht merkantil, sondern ich möchte, dass es dem Menschen gut geht, ne? Und möchte da verschiedene Alternativen anbieten und dann den Weg der Therapie mit dem Patienten und mit der Frau gehen. Das ist so ein bisschen meine Ausgangslage, wie ich meinen Beruf interpretiere.
Und das heißt, hatten Sie da eben zum Beispiel schon als Kind auch so ein Interesse, dass Sie gesagt haben, hey, Medizin, das finde ich irgendwie spannend, ich könnte mir das vorstellen, oder haben Sie eben auch Bücher darüber gelesen oder irgendwelche Sachen angeguckt? Oder wann war für Sie das Interesse so, dass Sie gesagt haben, hey, das ist für mich der nächste Weg?
Ja, also so früh berufen in der Kindheit habe ich mich nicht gefühlt, aber so in dem späteren Alter, wenn man dann Abitur macht und überlegt, was könnte man werden, da war das immer für mich eine engere Wahl. Ich bin sogar Zweiteinsteiger. Ich habe dann tatsächlich in der Zeit studiert oder hätte studiert, wo wirklich tatsächlich es extrem schlecht war, auch später einen Arbeitsplatz zu finden. Und da wurde ich ein Stück weit abgeschreckt von den Kindern der Kollegen meines Vaters, die dann studiert haben und haben ganz schlechten Job bekommen. Heute ist es ja viel einfacher und habe dann tatsächlich erstmal Betriebswirtschaft studiert, habe das auch zum Abschluss gebracht. Da habe ich aber schon schnell gemerkt, mich befriedigt das nicht. Also dieses Arbeitsfeld ist jetzt nicht das, was mich dauerhaft befriedigt, und habe dann immer schon im Hinterkopf gehabt, ich möchte das machen, wo ich wirklich richtig Bock dazu habe, Leidenschaft, und da bin ich dann auch geblieben und das habe ich nie bereut bis jetzt.
Meistens ist die Bauchentscheidung die richtige, also von dem her.
Ja, so oft im Leben, ja.
War es dann aber auch schon immer Ziel, ärztlicher Direktor zu werden, also ganz nach oben zu kommen, oder hat sich das einfach über die berufliche Laufbahn so ergeben?
Ja, das hat sich ein Stück weit schon so ergeben. Ne? Das ist ja die klassische Laufbahn, dass man erstmal einen Facharzt macht, dann Oberarztposition anstrebt. Da gibt es für viele natürlich auch mal die Möglichkeit, in die Niederlassung zu gehen. Und ich bin dann in der Klinik geblieben, weil ich einfach neugierig war, wollte mich weiterentwickeln. Das ganze Leben ist ja Lernen. Das sehe ich immer heute noch. Selbst als ärztlicher Direktor lerne ich immer noch dazu. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, von der Position des leitenden Oberarztes in so eine Position zu wechseln. Und das ist natürlich eine schöne Chance. Und ich habe es bisher, wie gesagt, auch nicht bereut.
Wäre auch schlimm, wenn nicht. Wie sieht jetzt aber Ihr Alltag denn dann eigentlich so aus? Also wann fangen Sie an? Können Sie ausschlafen und kommen um 10 mal reingeschlappt und gehen um 16 Uhr dann zum Golf spielen, wie man sich es immer so vorstellt? Natürlich eigentlich nicht bei Ärzten, aber trotzdem. Wie sieht Ihr Alltag so aus?
Also ich habe ja letztendlich angefangen zu studieren, als die Schwarzwaldklinik lief. Und da muss ich aber irgendwann schnell merken, das Bild des Arztes ist absolut anders wie in der Schwarzwaldklinik. Und Sie haben es so ein bisschen skizziert, dass man morgens auf dem Landhof erstmal mit seiner Frau frühstückt und dann in die Klinik fährt. Das ist bei weitem nicht so, sondern wir haben natürlich, weil wir an operative Ausrichtung haben, immer einen straffen Anfang. Wir beginnen immer um 7.30 Uhr. Da gibt es ein kurzes Briefing, das heißt so eine Frühbesprechung, wo die diensthabenden Ärzte aus der Nacht berichten. Das ist einfach wichtig, dass die Information für die Ärzte weitergereicht wird, die den Tag dann beginnen. Und dann geht ein Teil der Ärzte in den operativen Bereich. Der beginnt nämlich um 8 Uhr. Und da muss man ganz pünktlich anfangen, damit man keinen Zeitverzug hat, weil jede Minute im OP sehr kostbar ist. Manchmal beginnt bei uns der Tag auch schon mit einem Kaiserschnitt. Operative Entbindung, das ist auch sehr schön. Und einige Kollegen beginnen den Tag mit Sprechstunden. Auch das ist wichtig. Wir haben viele Spezialsprechstunden, die wir anbieten. Und ein Teil der Ärzte geht dann in den Kreissaal und betreut da die Frauen natürlich in Zusammenarbeit mit den Hebammen. Wir sind ja Teamplayer, Frauen, die unter der Geburt sind, adäquat betreuen zu können. So sieht es aus. Also ganz viel Gestalt.
Ja, eine Bekannte von mir, die guckt immer Schwester Betty und glaubt auch, dass es dann so in den Krankenhäusern abläuft. Aber ich konnte sie schon ein bisschen besser aufklären, was das Ganze angeht. Was muss denn jetzt aber ein guter Frauenarzt eigentlich können? Also was zeichnet jemanden wie Sie aus?
Also natürlich muss man gute Kenntnisse haben. Das ist Voraussetzung. Das würde ich einfach mal als Grundvoraussetzung bezeichnen. Und dann gibt es natürlich das, was man in jedem Beruf als Social Skills, also die Fähigkeit, wie gehe ich mit dem Patient um? Das sollte man sicherlich kommunikativ sein. Man sollte immer natürlich auch nach dem Bedarf schauen, was ein Patient für einen Bedarf hat. Jeder ist anders. Und dann einen guten Weg mit dem Patient gehen, gemeinsam. Wir haben viele gutartige Erkrankungsformen. Da geht es um Blutungsstörungen. Da geht es einfach nur um die Symptomlinderung. Es gibt natürlich auch leider Erkrankungen wie Brustkrebs, die prinzipiell mal existenziell sind, wobei es da auch sehr gute Prognosen gibt, letztendlich dieser Entität der Erkrankung, dass ein ganz, ganz großer Teil der Patienten wieder ganz gesund wird. Aber das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller, weil das natürlich oft komplexe Behandlungsformen sind, die sich aus Operation, aus Strahlentherapie, Kombination mit einer Systemtherapie, zum Beispiel eine Antihormontherapie oder auch mal eine Chemotherapie oder Antikörpertherapie zusammensetzt. Das ist sehr, sehr vielschichtig und erfordert dann ein hohes Maß an Erkenntnissen, wie man die Therapie gestaltet, aber alles in einem Team von Experten und dann natürlich ein Stück weit Einfühlungsvermögen, Empathie, das finde ich ganz wertvoll, dass man ein Stück weit die Patientin in ihrer Lebenssituation abholt.
Wir versuchen in dem Podcast immer auch jede Fachrichtung, jede medizinische, so ein bisschen einem Handwerk zuzuordnen, um so ein bisschen einen Vergleich mal herzustellen für die Leute, die es einfach noch nicht so genau kennen, die Fachrichtung. Deswegen mal die Frage an Sie, welchem Handwerk würden Sie Ihre Fachrichtung zuordnen? Fällt Ihnen da spontan irgendwas ein?
Das ist echt schwierig, weil das so vielschichtig ist. Das kann man nicht ganz so analog übertragen, ja. Wobei Geburtshilfe ist halt immer, muss man ganz offen mal sagen, ist natürlich eine sehr tradierte Kunst. Die ärztliche Geburtshilfe gibt es ja noch gar nicht so lange. Trotzdem gab es Geburten und Frauen haben Frauen unter der Geburt begleitet. Das waren damals die weisen Frauen. Und da hat man also viel Erfahrungswissen. Und das ist schon ein Stück weit ein Handwerk. Also da bin ich immer sehr demütig, was Hebammen alle so leisten. Und da tut es immer gut, wenn wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Also Geburtshilfe ist ein Handwerk, das kann man schon so sagen. Sehr viel manuelles Handwerk, viel Taschgespür, auch viel Intuition. Also da geht es so um Leben, das da geboren wird. Und ein Stück weit spielt da auch so Erfahrung und Wissen eine Rolle. Und das kann man so im Gesamtbild der Intuition zusammenbringen. Ja.
Ich hatte bei dem reinen Begriff als Frauenheilkundler, habe ich überlegt, ob vielleicht so jemand wie ein Daimler-Automechaniker vergleichbar ist. Weil auch ein Automechaniker muss mit dem gesamten Auto ja was anfangen können, ist aber auf eine quasi spezielle Marke, die Frau in dem Fall spezialisiert und kann damit quasi dann das Ganze instand halten. Ich weiß nicht, ob das ein passender Vergleich ist. Ich konnte mich ein bisschen länger vorbereiten und Gedanken machen. Weiß nicht, was Sie dazu sagen, ob Sie sagen, das könnte passen.
Gut, ich meine, da tun wir jetzt den Frauen sicherlich einen Gefallen zu sagen, jede Frau ist super wertvoll, jeder für sich selber. Und da haben wir natürlich im Bild des Mercedes oder Daimler ein schönes Bild getroffen, wenn es letztendlich im Automobilbereich mehrere Marken gibt. Und wenn wir ehrlich sind, es gibt ja eigentlich, auch wenn man es halt anders sieht, aber so Rundgeschlechte nur zwei erstmal. Ne? Sonst sind wir da ein bisschen limitiert.
Die gibt es in Schwaben auch. Es gibt nur Daimler und Porsche, von dem her. Die Frauen können sich aussuchen, was sie sind. Also mehr gibt es doch gar nicht.
Ich glaube, da kann man fast nicht daneben liegen, oder?
Hoffentlich.
Ich bin schon im Schutzzettel der Bayerisch, haben Sie recht, ja.
Weil Sie es gerade schon gesagt haben, Ärzte sind noch gar nicht so lange in der Geburtshilfe mit dabei. Wie sehr hat sich denn die Fachabteilung in den letzten Jahren verändert?
Das ist eine richtig gute Frage, ja. Lass uns mal schnell an der Geburtshilfe, da kann man es nämlich gut festmachen. Also es gab schon immer die tradierte, das Erfahrungswissen, das Hebammen weitergetragen haben. Und dann gab es eine Zeit lang das Vorpreschen der, sagen wir in Anführungszeichen, moderne Medizin, wo man gedacht hat, man kann viel Gutes tun. Das hat man auch zum großen Teil, wenn man nur denkt, man hat durch Hygienemaßnahmen viele, viele Komplikationen im Wochenbett versucht zu reduzieren. Das ist auch gut gelungen. Dann gab es in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts viele Bestrebungen, die Geburt mehr zu steuern. Heutzutage heutzutage weiß man, das war gar nicht ganz so toll. Also da ist ja auch immer die Medizin so einem Einfluss unterworfen. Heute versuchen wir eher das Gegenteil, wenn es keine Gründe gibt, störend in die Geburt einzugreifen, der Geburt auch ihren Lauf zu lassen und nur dann einzugreifen, tatsächlich, wenn es Risiken gibt, die wir identifizieren und dann wirklich die Geburt auf eine andere Weise zu verändern. Aber das, was man in den 80er Jahren gemacht hat, diese programmierte Geburt, wo man tatsächlich jede Frau am Termin eingeleitet hat, immer einen Wehentropf, das ist heutzutage obsolet. Also die Medizin ist tatsächlich auch, sagen wir, einer gewissen Modeerscheinung unterworfen. Und heutzutage spricht man eher von evidenzbasierter Medizin, dass man immer hinterfragt, gibt es auch Gründe, so eine Handlung durchzuführen, das ist auch gut so. Ne? Also alles Handeln muss ich auch begründen lassen. Ich glaube, das sind wir heute auf einem ganz guten Weg.
Sie haben es vorhin eigentlich schon ein bisschen immer wieder angerissen, trotzdem nochmal die Frage, um es spezialisiert zu bekommen. Was deckt Ihre Klinik jetzt alles an Behandlungen ab?
Also der eine große Bereich der Geburtshilfe. Wir sind nicht Perinatalzentrum, sind aber, das muss man mal ausbreiten, also wir haben keine Kinderklinik angeschlossen und betreuen auch keine Mütter vor der 36-0 Schwangerschaftswoche. Das ist in Deutschland auch so vorgeschrieben, dass man dann eine Kinderklinik bräuchte, weil es typischerweise natürlich bei Kindern, die noch nicht so ganz reif entwickelt sind, häufiger Probleme gibt. Und wir sprechen da prinzipiell mal von Anpassungsproblemen, dass einfach die Umstellung vom Kreislauf in der Gebärmutter, in die Kreislaufsituation, wenn ein Baby zur Welt kommt, nicht so ganz glatt verläuft und eher holprig. Da gibt es mal Probleme im Wärmehaushalt, mit dem Zuckerstoffwechsel, mit der Atmung. Und es gibt natürlich auch Kliniken wie unser Mutterhaus in Ludwigsburg, die auch Mütter betreut ab der 25. Schwangerschaftswoche. Ne? Das sind dann extreme Frühchen, die dann zur Welt kommen. Und da brauchen wir ein gut funktionierendes Team aus Kinderärzten oder Perinatologen, die auch in solchen Situationen ihr Wissen haben, um die Kinder und die Mütter dann bestmöglich zu betreuen. Also kurzum, wir betreuen Mütter, risikoarm, ab der 36-0 Schwangerschaftswoche. Und sind aber, das soll man ganz stolz sagen, das größte Zentrum, die keine Kinderklinik hat in Deutschland. Und haben eine Besonderheit, da sind wir sehr, sehr stolz, seit 13 Jahren einen hebammengeleiteten Kreissaal. Das ist so eine Besonderheit, das heißt, in den Räumlichkeiten, in der Infrastruktur unseres Kreissaals werden ungefähr 10% aller Frauen nur von Hebammen betreut. Und das ist richtig gut so. Die haben eine andere Betreuungsform, da gibt es eine 1:1 Betreuung, das ist schon ein ganz großer Vorteil. Und da gibt es gute Datenlage aus den skandinavischen und englischsprachigen Ländern, die das schon länger so untersucht haben. Und da gibt es wirklich gute Evidenzen, dass Kinder mindestens gleich gesund zur Welt kommen und die Geburt interventionsärmer verläuft in solchen Entbindungsmodi. Wenn aber da mal Probleme bestehen und wir sagen, jetzt müssen wir überleiten, dann ist der Vorteil im Vergleich zu einer Hausgeburt, dass hier in der Klinik sofort alle Möglichkeiten der weiteren Betreuung bereitstehen. Also das ist unser großes Spektrum der Geburtshilfe. Da sind wir sehr froh, dass wir so eine Art Geburtshilfe anbieten dürfen und haben da auch einen sehr guten Zuspruch. Kommen auch Frauen aus überregionalen Bereichen, weil es so eine Art Geburtshilfe einfach schätzen. Das ist der eine Schwerpunkt und der andere Bereich die Gynäkologie. Da bietet man ein großes Spektrum an von der Betreuung von Patientinnen, die Probleme haben mit dem Beckenboden, mit dem Thema Wasserhalten, also Inkontinenz. Wir betreuen Patienten mit Blutungsproblemen. Da geht es dann um das Thema, kann man mit minimalen Maßnahmen diese Probleme behandeln, zum Beispiel durch eine Verödung der Schleimhaut in der Gebärmutter. Manchmal sind aber auch Myome, das sind gutartige Wucherungen in der Gebärmutter, das Problem. Dann kann man zum Beispiel isoliert auch mal so ein Myom entfernen oder einen Teil der Gebärmutter. Da muss man dann sehr diffizil ins Gespräch gehen, wie weit der Bedarf besteht, symptomarm zu werden. Da habe ich es ja vorher schon auch angedeutet. Wir sind ja auch ein Brustkrebszentrum, also ein zertifiziertes Zentrum, gemeinsam mit Ludwigsburg und behandeln da interdisziplinär, das heißt mit verschiedenen Facharztrichtungen, das Krankheitsbild Brustkrebs. Und das ist wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum, das wir da anbieten, ja.
Zur Frauenheilkunde gehört ja aber auch eben das Thema Kinderwunsch, wobei ich mir da gedacht habe, eigentlich muss man ja sagen, dass das ja nicht nur die Frauen betrifft, oder?
Ja, Kinderwunsch immer, klar, ist ein Paarthema und wurde in der Vergangenheit das immer so ein bisschen in den Bereich der Frau als Problem verdrängt, muss man heute natürlich sagen, das Problem ist immer 50-50. Die Probleme können genauso bei uns Männern liegen wie bei Frauen. Das ist vollkommen richtig und wenn eine Abklärung erfolgen soll, muss auch andrologisch, das heißt, muss auch der Mann abgeklärt werden, beim Urologen in dem Fall. Ne?
Aber ich wollte nämlich gerade fragen, was kann denn alles dafür sorgen, dass eine Frau eben nicht in der Lage ist, ein Kind auf natürlichem Weg zu bekommen? Also kann man das grob in irgendeiner Form zusammenfassen?
Das ist sehr vielschichtig. Das kann hormonelle Probleme beinhalten, warum eine Frau vielleicht nicht schwanger wird. Ist natürlich auch ganz klar ein Altersthema. Je älter wir werden, ist ein Trend, dass der Wunsch, eine Schwangerschaft zu bekommen, immer in eine höhere Lebensphase hinaus verdrängt wird. Und das ist einfach in der Natur so angelegt. Auch wenn wir vielleicht das Thema Anti-Aging bedienen und äußerlich fit aussehen, auch mit Ende 30, unsere Eizellen, die Eizellen der Frauen, die reagieren aber anders. Die altern tatsächlich, je älter wir werden und machen Probleme dann, wenn wir den Wunsch haben, schwanger zu werden. Also das ist ein Thema, und es gibt auch mal Erkrankungsformen wie Endometriose. Das ist ein Spezialgebiet, wo letztendlich Schleimhautveränderungen in der Gebärmutter sich verteilen. Das könnte zum Beispiel durch eine Menstruation sein, die rückwärts gerichtet ist. Und diese Schleimhautinseln, die bekommen Anschluss an das Gefäßsystem, können also hormonell stimuliert sein. Da kommt es zu Blutungen in der Bauchhöhle, und diese Verblutungen, die veröden wieder, und es gibt dann quasi Vernarbungen. Abhängig davon, wo diese Vernarbungen stattfinden, gibt es halt Probleme. Hauptsächlich können diese Vernarbung auch im Bereich des Eileiters sein. Der Eileiter ist nämlich ganz wichtig für das Thema, auf natürliche Weise schwanger zu werden, weil da treffen sich ja Eizelle und Spermien, und dort findet auch die Befruchtung statt. Und wenn der gerichtete Transport der Eizelle nicht gut passieren kann, dann ist natürlich das Thema, auf normale Weise schwanger zu werden, gestört oder wird problematisch. Das sind so mal von vornherein Grundprobleme, die man mal untersuchen muss. Oder es sind tatsächlich Probleme in der Gebärmutter, wie zum Beispiel Myom, habe ich vorher angesprochen, die das Einnisten der befruchteten Eizelle erschweren. Ne? Die Gebärmutterhöhle ist schon ein Raum, die sehr wundig ist. Da bildet sich dann schöne Schleimhaut am Ende der Schwangerschaft, wenn eigentlich eine Einnistung erfolgen kann. Und wenn dadurch Fremdkörper, sage ich einfach mal, durch Polypen, durch Myome, dieses Milieu gestört ist, dann wird es problematisch. Also auch das kann mal ein Thema sein. Das muss man einfach von verschiedenen Seiten angehen. Auch viel Stress, das muss man auch ganz offen sagen, ist ja auch ein Zeitproblem oder ein Zeitgeistproblem, kann natürlich das Thema, auf natürliche Weise schwanger zu werden, erschweren. Und da muss man erstmal das Gespräch suchen mit den Partnern und sagen, okay, jetzt müssen wir immer das Thema Stressreduktion angehen. Und dann ist das oftmals ein leichtes, ne? Wenn dann Paare mal entspannt in Urlaub gehen und können mal allen Druck, den sie vielleicht selber aufbauen, auch mit dem Thema Kinderwunsch von sich lassen, dann werden die oft unproblematisch schwanger.
Gibt es denn eigentlich Zahlen, wie oft sowas vorkommt, dass es eben nicht funktioniert? Also gefühlt gibt es da eine riesige, ich sage jetzt mal Dunkelziffer, weil man es viel aus dem eigenen Umfeld oft dann hört, hat nicht geklappt, abgebrochen, sonstige Dinge. Also gibt es da irgendwie eine Zahl?
Also in der Regel hat jede 10. Frau Probleme, auf natürlichen Weg schwanger zu werden. Und das nimmt natürlich auch zu mit dem Alter. Mit so Mitte 20 haben wir vom Alter her die beste Möglichkeit, schwanger zu werden. Dann ist jede 4. Ovulation, das heißt jeder 4. Zyklus, kann zum Erfolg führen, statistisch. Und je älter Frauen werden, so Ende 30, muss man sagen, kann das statistisch mit jedem 16. Mal erst funktionieren. Und da spielt natürlich die Zeit dann irgendwann einen großen Faktor. Ne? Und reden dann Frauen, die halt schon ein bisschen älter sind und den dringenden Wunsch haben, schwanger zu werden, dann etwas früher vielleicht mal doch Kinderwunsch, begleitende Maßnahmen in Anspruch zu nehmen.
Wie können diese begleitenden Maßnahmen denn dann aber aussehen? Also was können Sie da effektiv tun?
Da geht es zum einen ganz großen Bereich, was kann man denn mal, wenn man Zeit hat, das ist immer eine Frau, die jünger ist und sagt, ich habe jetzt noch Zeit, schwanger zu werden, ich investiere ein bisschen was. Da kann man auch mal die Lifestyle-Faktoren verändern. Das wissen wir einfach, wenn man etwas mehr Körperfett hat, typischerweise eine Dysbalance der Hormone. Und das kann tatsächlich auch das Thema Schwangerschaft und Schwangerwerden komplizieren. Also dann gibt es auch nochmal das Thema, ein bisschen Gewicht zu verändern, Gewicht abzunehmen, vielleicht in Kombination mit Sport. Auch das wissen wir, dreimal in der Woche eine sportliche Betätigung macht es leichter, schwanger zu werden. Interessanterweise auch mal vielleicht eine Fasteninduktion. Das würde ich nicht jedem empfehlen, aber wer da auch offen ist für das Thema, da kann man tatsächlich profitieren. Auch Paare übrigens, auch die Spermienqualität, wenn der Mann Probleme hat, kann sie nach einer Fastenphase verbessern.
Das heißt, ist aus Ihrer Sicht so eine Kinderwunschklinik immer wirklich so der letzte mögliche Schritt dann eigentlich?
Also der letzte mögliche Schritt würde ich bejahen. Wobei es natürlich als letzter, wenn wir sagen, es gibt den letzten Schritt, gibt es auch einen ersten Schritt. Viele Maßnahmen müssen jetzt in der Kinderwunschklinik stattfinden. Das kann man auch sicherlich im ambulanten Bereich erstmal mit der Frau besprechen und sie da diesbezüglich beraten. Aber wenn es um Reproduktionsunterstützung geht, dann ist die Kinderwunschklinik natürlich der richtige Ansprechpartner.
Aber wie wird da genau eigentlich vorgegangen? Also das Pärchen, das gerne eine Familie werden möchte, kommt zu Ihnen, und was passiert dann?
Es ist sehr vielschichtig. Wenn Paare zu mir kommen, sind sie meistens schon gut betreut bei ihren Frauenärztinnen im ambulanten Sektor. Das heißt, diese körperlichen Untersuchungen haben in der Regel schon ausführlich stattgefunden. Das Hormonprofil ist untersucht. Da geht es dann oft bei uns um Fragestellung, ist der Eileiter durchgängig? Das ist eine Hauptfragestellung, und das können wir natürlich über eine kleine Operation ganz gut abklären. Das nennen wir den Tubenfaktor. Tube steht für den Eileiter, das ist quasi ein griechisches Wort. Und letztendlich macht man bei so einer Abklärung Folgendes. Man schaut sich über eine kleine Kamera, das nennt man ein Hysteroskop, die Gebärmutter von innen an, schaut, wie ist die Beschaffenheit der Schleimhaut, gibt es irgendwelche Faktoren, die die Implantation stören könnten, wie Myome oder Polypen? Wenn ja, kann man das in dieser Sitzung gleich mit abtragen und dann macht man von der Bauchhöhle aus eine videolaparoskopische Beurteilung, wie die Eileiter durchgängig sind. Und das ist eine rein mechanische Probe, dann nennt man eine Blauspülung. Die wird quasi mit etwas Druck über die Gebärmutter in die Bauchhöhle gespült. Und bei Frauen gibt es eine Verbindung anatomisch über die Gebärmutter, Eileiter in die Bauchhöhle, sind die durchgängig, dann zeigt sich tatsächlich diese blaue Flüssigkeit, wie sie in die Bauchhöhle tropft. Das dokumentieren wir, damit es auch der Patientin zeigen können und haben damit bewiesen, es gibt eine Durchgängigkeit. Dann weiß man, okay, dann könnte das in der Regel auf normalem Weg gut klappen, wenn die hormonelle Schiene gut abgeklärt ist und die Frau auch noch ein bisschen Zeit investiert. Wenn die allerdings zu sind, dann ist das ganz klar, dann schicken wir die Patientin weiter in eine Kinderwunschklinik, weil dann muss einfach Unterstützung hergestellt werden, wie man zum Beispiel das befruchtete Ei in die Gebärmutter bekommt.
Wie ist es denn eigentlich? Darf wirklich jeder mit einem Kinderwunsch zu Ihnen kommen oder gibt es da gewisse Kriterien?
Nö, darf jeder mit dem Kinderwunsch kommen. Da gibt es keine Begrenzungen.
Und bei den Kosten, also müssen die selbst übernommen werden? Und wenn ja, was kostet denn sowas auch?
Also diese Abklärung, die ich zum Beispiel so mal stereotyp beschrieben habe, die bei uns angeboten wird, um die Eileiterdurchgängigkeit zu überprüfen, das übernimmt uneingeschränkt die Krankenkasse. Wenn es dann aber in die Kinderwunschklinik geht, dann sind die Unterstützungen letztendlich beschränkt auf, meine ich, 3 Reproduktionszyklen. Da gibt es tatsächlich dann auch eine zeitliche oder eine mengenmäßige Beschränkung.
Auch wenn Sie jetzt nicht selbst die Kinderwunschklinik sind, aber können Sie sagen, wie hoch denn ungefähr die Erfolgschancen sind von den Patienten, die zu Ihnen kommen?
Das hängt halt, muss ich sagen, auch stark vom Alter ab und der Konstitution. Ne? Es gibt Frauen, die haben einfach Probleme auch mit dem Hormonhaushalt, vielleicht durch ein bisschen mehr Körpergewicht. Man spricht da auch von Störungen im Zuckerhaushalt. Das hängt dann oft zusammen mit Störungen, die einfach das normale Schwangerwerden hindern. Und da ist es dann etwas schwieriger, in dieser Art auch schwanger zu werden. Aber das muss man einfach sagen, unterm Strich ist es heutzutage sehr gut möglich, unterstützt schwanger zu werden in der Kinderwunschklinik.
Wie sehen Sie denn überhaupt die Akzeptanz von solchen Kinderwunschkliniken in der Gesellschaft? Also werden die irgendwie kritisch beäugt oder ist es durchweg positiv? Wie ist so die Resonanz?
Also meine Warnung ist in der Regel sehr positiv, weil es eine gute Unterstützung darstellt. Es ist ja schon letztendlich ein existenzieller Wunsch von vielen Frauen, schwanger zu werden. Und da sind sie dann schon bereit, viel an Therapie über sich ergehen zu lassen. Also ich habe erstaunlicherweise, da kann ich es aus dem Nähkästchen mal plaudern, meine Frau ist ja Hebamme und Hebammen sind für sich sehr zurückhaltend, wenn es um medizinische Maßnahmen geht. Und da haben wir auch mal gesprochen, wir haben 3 Kinder. Was würdest du machen, wenn du Single wärst und Ende 30 und Kinderwunsch hättest? Und da war ich erstaunt, dass ich sage, ich würde das auch machen. Ich würde mir auch Unterstützung einfordern und wird auch partnerlos zur Not, wenn ich unbedingt hätte den Wunsch, schwanger zu werden, wird es auch durchziehen. Also das zeigt einfach, Frauen sind da von ihrem Bedarf ganz anders ausgerichtet und haben da schon so ein existenzielles Bedürfnis, schwanger zu werden. Dann macht man auch einfach mehr.
Warum ist es denn aus Ihrer Sicht immer noch ein Traumjob, in einem Krankenhaus zu arbeiten und auch in der Fachrichtung, in der Sie sind?
Also Krankenhaus ist sehr fordernd, muss man sagen, mit sehr viel Stress verbunden, weil die Arbeit wie in allen, ich glaube, in vielen Bereichen so immer mehr wird, viel mehr Bürokratie, es wird immer mehr Arbeit auf weniger Leute heruntergebrochen. Aber es bleibt letztendlich sehr schön, weil man immer viele Kollegen um sich hat, mit denen man sich austauschen kann. Das finde ich sehr, 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 sehr schön, dass man nicht auf alleingestellt ist wie in der Praxis, sondern kann immer auf ein Team zurückgreifen. Und was ich auch sehr schön finde, wir haben auch Patienten, die im stationären Bereich betreut werden, wo man einfach den Verlauf sieht. Ne? Sie kommen vielleicht mit einem Problem und unser Idealziel wäre, dass wir das Problem beseitigen, dass es ihnen nachher wieder blenden geht. Das ist nicht immer möglich. Manchmal geht es nur um eine Reduktion von Symptomen. Aber das wäre so das Vollbild, wie wir unterstützend zur Seite stehen können. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja. Und dann halt die abwechslungsreiche Situation. Wir haben es mit Patienten zu tun, die wirklich sehr, sehr schwer sind. Und dann auf der anderen Seite haben wir die Geburtshilfe, die ja, ich sage immer, das sind Dinge, die gibt es sonst gar nicht, wo wir fast im metaphysischen Bereich neues Leben begrüßen können. Das ist schon sehr schön. Das schätzen auch meine Kolleginnen und Kollegen sehr.
Ja, ich denke, jeder, der mal Vater oder Mutter geworden ist, kann das auch absolut nachvollziehen. Wie und wo sehen Sie denn die Zukunft der Frauenheilkunde?
Die Zukunft der Frauenheilkunde, ja, die wird es weiterhin geben. Es wird einen Bedarf geben an Unterstützungsbereichen im Bereich der Frauenheilkunde. Insofern bin ich gut guten Mutes. Da ändert sich natürlich viel im operativen Feld, gerade wenn es um große onkologische Eingriffe geht. Da wird auch mehr das Thema roboterunterstützte Operationsfelder ein ganz großes Thema werden. Also alles, denke ich, da viel im Fluss. Und man muss immer dabei bleiben und die neuen Dinge annehmen und sich weiter fortbilden.
Da sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage. Was sind denn Ihre persönlichen Ziele, mit dem Fluss mitzuziehen? Und was wünschen Sie sich auch für die Zukunft?
Also ich wünsche mir nach wie vor, dass man Zeit hat, unsere Patienten gut zu betreuen. Das Thema Zeit ist eigentlich ein ganz großes Gut, auch im Arbeitsalltag. Und das wünsche ich mir, dass wir genügend Zeit haben, den Bedarf immer gut abzudecken, dass wir Zeit haben, viel zu besprechen. Das ist nämlich wichtig, dass viele Fragen beantwortet werden. Und das wünsche ich mir. Das ist, glaube ich, ein großer Wunsch. Die Zeit, dass es möglich ist, mit viel Zeit zu arbeiten.
Das ist ein guter und wichtiger Wunsch. Gibt es noch persönliche Ziele?
Ja, persönliche Ziele. Sie haben ja angesprochen, es gibt viele Veränderungen im Krankenhauswesen. Und das wird eine große Herausforderung sein, jede Klinik da wettbewerbsfähig und zukunftsfähig aufzustellen. Diese Krankenhausreformgesetze, die es gibt von der Bundesregierung, stellen uns auch eine große Belastungsprobe. Und da müssen wir einfach schauen, wie können wir uns da gut durchlavieren, dass wir unsere Patienten auch gut versorgen können. Das ist eine wirklich große Herausforderung. Und ich denke, da stellen wir uns.
Das ist sehr schön und da drücke ich die Daumen, dass das auch möglichst gut gelingt. Und darf mich ganz herzlich bedanken für die Zeit. Ich weiß, sie ist knapp. Trotzdem vielen Dank, dass Sie sich genommen haben, Herr Dr. Selte, und alles Gute für die Zukunft. Und vielleicht sieht man sich ja doch nochmal irgendwo auf einem der Flure in Bietigheim. Dankeschön.
Ja, ich bedanke mich auch, Herr Herrmann, für Ihre gute Fragen. Und wenn Sie mal vielleicht mal Vater werden wollen, dann begleiten wir Sie auch.
Das machen wir. Danke.